Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute werfen wir mal einen Blick über den Tellerrand der klassischen Sicherheitstechnik hinaus, nämlich in die Welt der IT, Security und Managed Services. Auch dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, in dem Fall Christian De Costa. Er ist Geschäftsführer der Mahoney IT Group und das ist tatsächlich recht beeindruckend, was er da aufgebaut hat. Es ist ein international aktiver IT-Dienstleister, unter anderem mit Standorten in Florida, das ist auch der Hauptsitz, in Frankfurt und auch in Singapur. Und das Unternehmen kombiniert modernste Cybersecurity-Lösungen mit umfassendem IT-Management-Service und auch natürlich einem 24/7 Support, wie sich's für ein ordentliches IT-Unternehmen gehört. So, viel von mir jetzt erstmal. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und ergänze meine Vorstellung ruhig gerne.
Ja, gerne. Hallo Dennis. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Genau, also ich bin Christian De Costa und der Inhaber der Mahoney IT Group. Mit den Standorten, die du gerade erwähnt hast. Es fehlt noch einer, und zwar das schöne Honolulu auf Hawaii. Das ist eine kleine Insel in Amerika, im Pazifik. Genau, und diese Standorte, die haben wir, wie du es schon richtig erwähnt hast, so gewählt, um diesen 24/7 Support aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, wir fangen bei uns in Singapur an und folgen der Sonne bis ins schöne Hawaii, Honolulu, und können damit unseren Kunden eine super Sicherheitslösung für ihre IT-Systeme bieten.
Also, dass quasi jederzeit ein Standort besetzt ist und auch dann erreichbar ist. Ja, gute Idee.
Genau, absolut richtig. Absolut richtig. Also, die Standorte sind alle 6 Stunden voneinander entfernt und damit überlappen wir sogar ein bisschen und können dann auch schöne Übergaben ins nächste Team machen. Sollte ein Angriff erkannt werden, was die schlimmste Art wäre vom Cyber Faktor, der das geben könnte, dann können wir entsprechend eingreifen und das nächste Team dann auch übernehmen.
Also alle Standorte sind logischerweise komplett miteinander vernetzt, greifen auf dieselbe Infrastruktur zu und haben dann auch immer den aktuellen Stand von der Zeitzone oder dem Team davor.
Genau, bestätigt.
Boah. Hört man jetzt auch nicht so oft von IT-Dienstleistern, dass sie sowas anbieten.
Genau, das war die Idee da hinten dran, dass wir unsere Kunden halt einfach auch von der Service-Resilienz ein bisschen mit aufbauen. Das bedeutet, viele IT-Häuser gehen hin und sagen, das Netzwerk muss eine super Resilienz haben, was einfach bedeutet, es muss gut aufgestellt sein, um Ausfälle vorzubeugen. Wenn der Service hinten dran aber nicht stimmt, ja, dann geht das Ganze auch in die Hose. Und wir sagen einfach, die Resilienz gehört auf beiden Seiten. Einmal der Service und aber auch die Infrastruktur.
Ja, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass eben nicht nur, also in dem Vorgespräch, dass es nicht nur wichtig ist, eine entsprechende Firewall und auch Hardware-Security vor Ort zu haben, sondern auch der Service muss ja auch entsprechend dahinter stehen und es muss ja auch regelmäßig ausgewertet werden, diese Informationen, die dann auf diese Hardware-Geschichten einprasseln und dann ja, verstehe ich natürlich, dass du das dann so da aufgezogen hast. Wie viele Mitarbeiter habt ihr oder wie groß seid ihr, wenn ihr solche Range abdeckt?
Also globalweit sind wir über 200 Mitarbeiter mittlerweile. Wir haben uns gut aufgebaut. Was du eingehend erwähnt hast, das ist schon richtig. Also die Hardware alleine zählt nicht, sondern der Service hinten dran, beziehungsweise die Analysen, die dann gefahren werden. Das ist quasi das Goldstück der Cybersecurity.
Dann bin ich gespannt, was du Spannendes zu erzählen hast. Und ich würde einfach mal eine ganz grundlegende Frage stellen. Warum braucht ein Unternehmen IT-Sicherheit? Und was sind so die klassischen Fehler, die aktuell noch gemacht werden, für die, die es noch nicht so im Hinterkopf haben oder wo es so im Bewusstsein gefestigt ist?
Ja, warum brauchen IT-Unternehmen bzw. jedes andere Unternehmen die Sicherheit im Netzwerk? Die würde ich gerne erstmal so beantworten. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem recht älteren CEO, Geschäftsführer in Deutschland, der unser Angebot bekommen hat und hat sich dann gewundert, und quasi ein bisschen echauffiert, warum IT-Ausgaben auf der DWA mittlerweile auf der ersten Seite sind und vor gut 30 Jahren waren die irgendwo auf der sechsten oder siebten Seite. Das liegt natürlich damit zusammen, dass die Welt sich so weit verändert hat, dass alle Systeme eigentlich über irgendeinen PC laufen oder über das Netzwerk gehen. Also der klassische Hersteller, aber auch ein Produktionsunternehmen bis hin zum Architekten, da arbeitet keiner mehr mit einem Schreibblock oder zeichnet die Baupläne. Es findet alles natürlich am PC statt mit hochgerüsteten CAD-Rechnern oder alles läuft übers Netzwerk. Und da ist auch schon die Antwort deiner Frage, ist es halt einfach alles digital. Heutzutage geht nichts mehr ohne Netzwerk, ohne dass die Systeme miteinander kommunizieren. Und wie ich früher mein Objekt gesichert habe, mit einem Wachschutz oder einer großen Schließanlage, muss ich das heute in digitalen Wegen auch tun, weil die wertvollen Dinge eines Unternehmens sind nicht mehr das, was sich im Unternehmen befindet. Wenn jemand einbricht in der Produktion, in der Produktionshalle, wird er selten eine Maschine klauen, die über 2 Tonnen hat. Die Daten, die nicht wiegen und auf einen kleinen USB-Stick passen, die sind dann doch schon eher gefährdet. Und wenn man sich da nicht vor schützt, ja, kann es schlimm ausgehen.
Ich muss ja auch gestehen, aber das heißt gestehen, ich gehe ab und zu mal bei Kunden und bei anderen Unternehmen in die Serverräume, weil wir dann die Videosysteme da mit aufbauen, weil bietet sich halt an, laufen wir die Netzwerkpunkte zusammen.
Ja.
Und da sehe ich tatsächlich öfters noch einfach eine Fritzbox. Was sagt man so einem Unternehmen?
Grundlegend wäre das gar nicht schlimm, wenn die Fritzbox zu sehen ist und ich aber dann über die Firewall das Netzwerk betrete. Das heißt, wenn mein...
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Also es gibt nur eine Fritzbox.
Dann gibt es ein großes Lachen von mir und wahrscheinlich ist diese Person, das Unternehmen schon gehackt. Das ist grob fahrlässig. Es gibt da auch ein paar rechtliche Aspekte, die man als Unternehmen einfach mit betrachten muss. Und im Falle des Falles einer Verschlüsselung, was immer die schlimmste Variante ist, also eine Ransomware, die dann mein Unternehmen lahmlegt, das ist in den Medien immer ganz oft zu hören und auch einer der schlimmsten Varianten, die auftreten können, die rechtlichen Aspekte, die sich aber hinten draus geben für den Unternehmer, also den Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer die Arbeit schuldet, und da gehe ich schon ein bisschen ins Detail ein, da kann natürlich der Arbeitnehmer auch hingehen, kann sagen, du hast deine Fürsorgepflicht verletzt, du hast nichts dafür getan, um das System zu schützen. Und dann wird das Ganze von jemandem entschieden, der weit ausgebildeter ist als wir, nämlich vor Gericht.
So weit kann das dann gehen, nur weil die IT-Sicherheit, gut, wie du sagst, grob vernachlässigt wurde dann. Oh ja, das ist aber auch spannend.
Genau. Okay. Genau, es kann schon Wege gehen, die sich ein Unternehmer so gar nicht vorstellt im ersten Moment. Das ist jetzt natürlich auch ganz viel Angst mit dabei und der schlimmste Fall muss eintreten. Für den Unternehmer viel, viel schlimmer kann es sein, dass die Daten geleakt werden. Das bedeutet, es ist schon jemand im System, der liest einfach mit. Oder dass tatsächlich dann auch ein Reputationsschaden entsteht, weil Systeme verschlüsselt werden oder veröffentlicht werden. Das ist die nächste Variante, die dann auch immer im Raum steht, dass da Themen veröffentlicht werden, die nicht veröffentlicht werden sollten. Und dann sehe ich mich als Unternehmer vielen Fragen von Kundschaft, je nachdem wie groß ich bin, auch von Presse gegenüber, die ich am Anfang hätte mit wenigen Mitteln vermeiden können.
Mhm. Ja klar, wenn natürlich, ich meine die eigenen Passwörter ist ja das eine, wenn das aber dazu führt, dass quasi andere Kundendaten dann auch wieder weiter verteilt werden können und vielleicht ja auch kritische Kundendaten, jetzt mal abgesehen von den Datenschutz, Geschichten, aber auch wirklich relevante Daten. Ja. Wie kann man denn oder kann man überhaupt als Unternehmer oder selbst im Betrieb, wenn man jetzt keine ganz speziell geschulten IT-Leute dafür hat, kann man sowas erkennen? Klar, eine Verschlüsselung, irgendwann kommt man hin und das funktioniert nichts mehr, ist klar. Aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, irgendwas ist hier komisch? Und da dann schon Verdacht schöpfen? Oder ist das mittlerweile so, ja, undercover, dass man wirklich nur noch über ganz spezielle Tools und Erfahrungen das Ganze erkennt.
Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kann ich ganz klar mit eher schwierig beantworten. Also, wenn man Laie ist, dann wird man nahezu gar nicht erkennen können, dass da ein Datenleak vorhanden ist. Man kann sich natürlich ein bisschen auf der Firewall bewegen, kann gucken, wie viele Datenströme habe ich, wo gehen die alle hin. Da muss man aber auch schon ein bisschen was als Kenntnis haben. Also, es das heißt nicht, ein Key-User zu sein, der Hobby-IT macht, sondern da sollte man schon wissen, was man macht. Also wäre hier die Antwort eher weniger, ich würde sagen, unter 10%.
Ja, ist schon eine Nummer, ja.
Ja.
Was ist denn euer Ansatz? Weil, also gut, bevor wir jetzt mit dem Ansatz von Experten, wenn ich jetzt gehackt wurde und sage, okay, jetzt ist was passiert, ist jetzt schon zu spät. Und da habe ich mich mit dem Dirk Schindowski auch schon drüber unterhalten und auch mit dem Christian Augustin, die auch schon beide hier zu Gast waren. Und da geht es auch viel um die IT-Forensik dann. Wenn wirklich was passiert ist, dass dann selber vielleicht erstmal der ein oder andere externe IT-Lehrer beauftragt wird, hier guck mal, was da so passieren könnte oder passiert sein könnte. Und das macht es wohl auch noch schlimmer, was sie mir dann da so erzählt haben. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Gebiet, was ihr mit abdeckt. Und ist das wirklich so extrem, dass man sagt, lieber die Finger dann ganz weglassen und gezielte Experten dafür beauftragen? Oder sagt man, ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlimmer gemacht wird, ist jetzt nicht ganz so groß.
Also, hier sollte der Experte zu Rate gezogen werden. Ein IT-Unternehmen und leider gibt es viele draußen, die irgendwann mal den Support gemacht haben, festgestellt haben, oh, die Cyber Security oder IT-Sicherheit kommt jetzt dazu, ist ein großer Batzen, wir springen drauf auf, installieren dann eine Firewall, quasi den Schutz, den ersten Wall ins Netzwerk rein und dann die Endpoint Protection. Und wenn dann tatsächlich der Fall eintritt, dass eine Verschlüsselung stattgefunden hat, ein Datenleak oder auch interne Ereignisse dazu geführt haben, dass wir jetzt in die Beweissicherung gehen müssen, was die Forensik wäre, dann gibt es ganz, ganz viele Fehler, die gemacht werden und sogar Fehler, die dazu führen könnten, dass vor Gericht gesagt wird, hier ist eine Teilschuld, weil einfach was unterlassen wurden, ist von erstens dem Unternehmer und zweitens demjenigen, der den Auftrag angenommen hat. Es ist also so, dass ich während meiner Forensik der Analyse der Daten, die ich aufnehme, die dann irgendwann entweder zu einer Versicherung gehen oder ans Gericht gehen, die müssen ganz speziell aufgenommen werden. Ich darf also keine Hechts verändern, ich darf die Protokolle nicht verändern. Ich muss am besten noch eine Sicherung haben, die erstmal da liegt und quasi ganz dumm nichts macht und den Ursprungszustand für sich gestellt hat, ohne dass das Backup, was ich jetzt ziehen würde, die Protokolle schon bearbeitet. Oder ein Backup wird in der Regel, man spricht von so einem Käfig, wird in einen Käfig gepackt, zur Seite gelegt, damit es, wenn es zu einer Verschlüsselung kommt, dieses eine Backup geschützt ist. Das verändert aber natürlich Protokolle, die in der Forensik nicht hätten verändert werden dürfen. Also man sieht, es gibt viele Themen, die da betrachtet werden. Ergänzend dazu muss man auch noch sagen, wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, da war ein Unternehmen dran, das hat die ganze Forensik aufgenommen, hat natürlich nach bestem Wissen gehandelt. Es ging um ein paar Bilder und die wurden durch den ITler geöffnet. So, das heißt, wenn ich Bilder öffne mit einem User, der angemeldet ist, dann verändere ich ein Protokoll und damit ist das Beweismittel hinfällig. Noch weitergehend waren das Bilder, die hätten nicht gemacht werden sollen oder auch in Richtungen gehen, die eher für Erwachsene da sind. Unter anderem auch Bilder von Kollegen des jeweiligen Beschuldigten. Wenn da jetzt ein Bild dabei gewesen wäre von einer Auszubildenden, die zu dem Zeitpunkt des Bildes minderjährig gewesen wäre, und das Ganze ist 2 Jahre her, dann ergeben sich da auch andere Pflichten für mich als Unternehmen, der die Forensik aufnimmt, Meldungen, die ich machen muss, Anzeigen, die vielleicht noch erstellt werden müssen. Und wenn das ein Unternehmen nicht weiß, ist hier auch eine Unterlassung oder im schlimmsten Fall geht ein Anwalt hin, das Gericht und sagt, hier Strafverhaltung. Da gibt es dann viele rechtliche Themen, die wir hier gar nicht abbilden können. Wir sind jetzt keine Juristen. Wir wissen aber, dass es diese Gefahren gibt und beugen diesen vor im Falle der forensischen Aufnahme.
Also ja, man hört da schon raus und merkt, glaube ich, auch ganz schnell, dass es ruckzuck aus der virtuellen Welt dann nach draußen geht und da dann auch mit sehr viel Ärger verbunden sein kann. Das ist schon allein, ne, so in der Kürze, wie du das beschrieben hast, dass da wirklich auch schon das Öffnen von Dateien da schon dazu führt, dass es eben nicht mehr ja komplett forensisch nachvollzogen werden kann. Schon, weil das ist jetzt erst, was man macht. Ne? Man guckt erstmal drauf oder man guckt erstmal vielleicht ins Protokoll rein, was könnte da passiert sein, aber in dem Moment ist es dann natürlich schon wieder verändert. Naja.
Genau, also nicht mehr verwertbar für Gutachten oder das Gericht würde dann auch eher sagen, beziehungsweise die Gegenseite würde behaupten, hier wurde verändert, können wir nichts mit anfangen, ist ein Die Beweismittelkette wurde unterbrochen und damit hat sich das ganze Thema.
Schwierig. Was wäre denn dein oder was ist euer Ansatz? Wie bekommt ihr solche Angriffe oder versuchten Angriffe oder versucht das Eindringen in die Netzwerke? Wie bekommt ihr das mit?
Ja, also wir bauen die Netzwerke erstmal so auf, dass sie gut laufen, weil Cybersecurity, IT-Sicherheit, wie man das am Ende auch nennen mag, basiert immer dahingehend, dass ich erstmal die Basis schaffe. Das heißt, eine IT, die Netzwerkresilienz aufzubauen, hinzugehen, zu sagen, wir bauen den Kunden so auf, dass Ausfälle minimiert werden, wenn es gut läuft, gar keine Ausfälle mehr auftreten. Das heißt, ich baue ein HA-Cluster auf, ich baue mir ein DR auf, also ein Disaster Recovery, was bedeutet, ich habe ein Backup, was relativ zügig wieder eingestellt werden kann. Die Backup-Struktur muss natürlich entsprechend aufgebaut sein. Und dann gehen wir hin und sagen, die Firewall muss jetzt da sein, am besten auch in einem HA-Cluster. HA bedeutet einfach nur Hochverfügbarkeit. Ich setze also zwei Firewalls hin, kommen über mehrere Warneingänge, also habe mehr Internetzugänge, die dann mein System am Laufen halten. Und also das ist jetzt alles sehr schnell beschrieben. Das Spannende für uns kommt jetzt erst, weil wir dann das Monitoring aufbauen, die Compliance aufbauen und eine SIEM installieren. Ich gehe jetzt auf alle Punkte einmal ein. Das bedeutet, die Compliance sind immer so die ersten Maßnahmen, die wir mit dem Kunden zusammen machen. Wir setzen uns einmal zusammen und fragen den Kunden, hey, was wünschst du dir und was wünschst du dir nicht und was sollen wir verhindern? Also die IT-Sicherheit ist am Ende auch dafür da, meine Prozesse so schmal wie möglich zu halten, um den Mitarbeiter auf Track zu halten, also auf der Spur zu halten. Aber im Zweiten dann auch die Sicherheit hochzubauen, also WhatsApp zu verbieten oder eine www.dickedinger.de, das sollte dann auch nicht aufrufbar sein. Das sind alles so kleine Dinge, die mit einlaufen. Und dann geht es ins Monitoring. Also welche Geräte brauchst du unbedingt, die wir absolut mit Priorität bearbeiten müssen? Welche Geräte sind eher nachlässig zu behandeln? Das heißt, sie werden in eine andere SLA, Service Level Agreement, gesteckt. Wir reagieren in einer anderen Geschwindigkeit darauf. Und welche Geräte sind nice to have? Also so ein Handy, was sich jetzt im WLAN befindet, das ist nice to have, müssen wir jetzt aber nicht dauerhaft beobachten. Und dann wird die SIEM aktiviert. Also die SIEM ist ein Security Information Event Management System. Das kann man sich vorstellen wie eine Riesenbox und alle Protokolle, die geschrieben werden in so einem Netzwerk, laufen da ein und wir sortieren einmal und gucken, ist da was Gutes drin, ist da was Schlechtes drin und das Schlechte nehmen wir raus. Und diese SIEM würde auch den Angriff erkennen, auf den wir dann reagieren können. Ne? Im schlimmsten Fall die Ransomware, ist also alles verschlüsselt. Es kann aber auch das Datenleak sein, also es sind ungewöhnlich viele Daten, die rauslaufen, aber auch Man in the Middle. Also wir hatten vorhin den Angriff der Kunde mit der Firewall, da liest jetzt jemand eine E-Mail mit, Wir gehen mal davon aus, 50 Mitarbeiter, eine HR-Abteilung, also Personalabteilung. Und wenn da jemand mitlesen könnte und würde feststellen, ein Mitarbeiter hat eine Pfändung am Laufen, dann kann ich den über gewisse Methoden zu mähnende Mittel machen. Das bedeutet, ich habe jemanden im Inneren, der mir vielleicht vollen Zugriff aufs Netzwerk gibt, weil wenn er eine Pfändung hat, dann braucht er wahrscheinlich Geld. Und auf der anderen Seite biete ich ihm das Geld, könnte mitlesen und somit baue ich mir wieder eine Gefahr auf, die ich hätte ganz, ganz einfach vermeiden können.
Ab welcher Unternehmensgröße macht ihr das? Weil wir haben ja jetzt am Anfang gesagt, es braucht eigentlich jeder. Klingt jetzt aber erstmal auch in recht aufwendig, dieser Aufbau, doppelt verfügbare Firewalls, ein doppelt, dreifach Backup und so weiter und so fort. Klar ist natürlich, man kommt nicht drumherum, gerade ab einer gewissen Unternehmensgröße. Ne? Und idealerweise ja auch die Kleinen müssen irgendwie in der Richtung was machen. Es geht nicht mehr anders. Aber was ist so, gibt es Abstufungen oder sagt ihr, okay, also zwei Firewalls, zwei, drei Backups, ansonsten fangen wir gar nicht erst an. Oder ja, also so ein Überblick, ab welchen Größen das Ganze Sinn macht und geeignet ist.
Also wir beginnen in der Regel ab 10 Mitarbeitern. Da macht es für uns Sinn. Für den Kunden unter 10 Mitarbeitern macht es vorhinein aber auch schon Sinn. Das heißt, wenn ich jetzt kein großes Netzwerk habe, dann gehe ich zu einem Lieferanten, der mir diese doppelte Firewall, also in Rufverfügbarkeit, so anbieten kann, dass ich nur einmal das Blech bezahle, also einmal tatsächlich die Firewall und kriege meine Lizenz für die Firewall dann über die nächsten 3 Jahre mit dazu. Das heißt, ich habe in der Realität nicht eine Doppelausgabe, sondern es gibt immer mal wieder Angebote von den vielen Lieferanten und Herstellern, die es da draußen gibt, dass ich mir nur eine Firewall kaufe, bezahle, kriege die zweite kostenfrei dazu. Ein System so aufzubauen, dass es doppel laufen sollte, darin sollte jeder Unternehmer Interesse zeigen, der zumindest eine Rechnung im digitalen Wege schreibt. Das heißt, wenn ich Daten aufnehme, um damit am Ende eine Rechnung zu erzeugen, dann sollte ich schon daran interessiert sein, mein System entweder in der Hochverfügbarkeit aufzubauen, wenn das für den einen oder anderen nicht wichtig ist, zumindest eine gute Backup-Strategie zu fahren. Und da rede ich jetzt nicht von der Festplatte, die am Laptop angeschlossen wird und ich ziehe mir die Daten einmal rüber, sondern es sollte dann schon mit diesem angesprochenen Käfig sein, der am Ende auch verschlüsselt wird. So dass, falls was passiert, mir die Festplatte abbrennt, ich das falsche Passwort irgendwo eingegeben habe und bin jetzt doch gehackt worden, dass ich zumindest immer wieder meine Daten ziehen kann und kann sie einspielen.
Ist immer wieder so, dass der Konflikt, ne, zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Also auf der einen Seite, na klar, ist es sicher, jetzt da ein Backup zu machen, das dann auch abzukoppeln vom Rechner oder vom Server, das in einen feuergeschützten Safe zu packen. Auf der anderen Seite, wenn das alle 2 Tage gemacht werden muss, weil halt wirklich vielleicht die Daten sich so schnell ändern, ja, bleibt sie wahrscheinlich doch eher am Server stecken und dann werden die Backups da drauf gemacht, was ja aber auch wieder einen Angriffsfläche bietet, wenn jemand sich schon im Netzwerk befindet, dann löscht er oder verschlüsselt die Backups eben mit und dann ist der Schutz dann auch wieder weg. Ne? Das ist halt
Ja,
schwierig.
also diese Backups, das ist ein gutes Beispiel mit der Festplatte, die am Server hängt. Es ist so, dass man redet, das alte Backup war 3, 2, 1 und man hat einfach von 3 rückwärts gezählt, wobei das erste Medium dann der Server oder das Medium in der Netzwerkstruktur ist, dann die Festplatte und 1 wäre rausgehend, also ein zweiter Brandbereich, ein unabhängiger Brandbereich, der quasi nicht im Gebäude ist oder im Gebäude so weit weg von der Hauptspeicherung, dass wenn es brennen würde, mein Backup immer noch potenziell zu retten wäre. Natürlich wäre das Bessere, wenn man den Brandbereich außerhalb des Firmengeländes legt oder des Firmengebäudes, also dann in die Cloud geht. Es gibt dann jetzt die neuere Variante, da habe ich zweimal die 1. Das wäre quasi, was ich vorhin schon in der Forensik angesprochen habe, dass mein Backup da liegt und einfach unberührt bleibt. Dass wenn mir eine Verschlüsselung reinkommt, wenn ich irgendwelche Daten prüfen muss, forensischer Natur oder ein Mitarbeiter, habe was gemacht, was ich nicht machen soll, dass ich immer die Originaldaten einmal vorliegen habe.
Also einmal als Backup zum Zurückspielen und einmal noch da liegen, was einfach nicht im Idealfall, oder vielleicht, wenn es nicht gebraucht wird, ist gut, aber notfalls, genau, dass noch was dann da ist. Okay.
Genau, immer gerichtsverwertbar. Also so baut man es heute auf. Natürlich sind viele Daten, ist jetzt auch nicht alles kostenfrei an Daten. Kann man verstehen, wenn man sagt, hier, die alte Variante ist immer noch gut. Als Experten würden wir immer sagen, hey, eine gerichtsverwertbare Sicherung ist auch immer eine bessere Datei. Zu den Backup-Strategien ist es so, es wird einmal, ich versuche es mal einfach zu sagen, die Kiste wird einmal vollgepackt und dann packe ich einfach nur noch oben drauf, was neu dazukommt. Und so kann man sich ein Backup vorstellen. Das heißt, einmal wird ein volles Backup gemacht und danach nur noch die Daten, die sich verändert haben.
Und bis zu welchem Zeitraum? Das kann man ja nicht dauerhaft machen, oder? Oder sagt man, irgendwann muss mal wieder ein komplettes Backup gemacht werden?
Es gibt gesetzliche Vorgaben, also es kommt darauf an, was wir sichern und wie wichtig das für das Unternehmen ist. Da bewegen wir uns zwischen 6 Monaten, 3 Jahren und 10 Jahren. Je nachdem, ne, was wir sichern, wo es hingeht und was der Gesetzgeber sagt, wie lange wir es aufheben müssen.
Das ist aber doch lang dann. Ich habe gedacht, keine Ahnung, spätestens alle Monate mal ein komplettes Backup wieder machen. Aber wenn du, so, okay.
Was? Genau, also die Backups, das volle Backup, das macht man immer, wir machen es quasi einmal im Monat. Es gibt bei manchen Kunden, meinen das einmal im Quartal. Da machen wir ein volles Backup wieder und fangen das ganze Thema wieder von vorne an. Mhm.
Ja, ja. Wie, du hast jetzt schon die Cloud-Backup-Lösung angesprochen. Was oder wie siehst du, gut, die Vorteile, denke ich, sind auf der Hand zwischen einer Festplatte und einer Cloud-basierten Backup, aber hast du da noch Empfehlungen für, dass man es jetzt nicht irgendwie auf dem Microsoft 365 OneDrive-Speicher ablegt oder gibt es da bestimmte Ansätze zu sagen, mein Backup soll da und da hingespeichert werden oder zumindest, es muss ja kein Anbieter sein, ne, aber auf was man dabei achten muss, was man für einen Cloud-Speicher dann dafür nutzt.
Ja, also das Wichtigste wäre, und Microsoft und AWS, ne, die ganzen großen Player, die bieten sowas an in Form eines S3-Servers. Ich würde das ganze Thema immer so machen, dass ich weggehe von den Festplatten, die ich ziehe oder Magnetbändern, die beschrieben werden. Das Thema würde ich einfach wegnehmen, weil hier ist der Faktor Mensch immer noch maßgeblich. Früher war es die Sekretärin, die die Bänder gezogen hat, ausgetauscht und dann mit nach Hause genommen hat. Heutzutage ja, eher fragwürdig, auch im Thema DSGVO und Datenschutz, ob das jetzt wirklich die richtige Variante ist. Teilweise noch bei den Banken Schließpostfächer und dort mit reingesetzt, auch hier wieder sehr personalintensiv. Mein Personal muss wahrscheinlich früher gehen, um dann noch zur Bank zu kommen oder die Arbeit kurzzeitig unterbrechen. Das kann man alles automatisieren mit diesen Cloud-Servern, also einem S3-Server, den man aufbauen kann, der dann auch nochmal gesichert ist, wo nochmal ein Monitoring draufläuft, wo wir Software haben, die doch dann auch noch prüft, ist tatsächlich beschrieben worden. Also ist dieses Backup, was ich habe, tatsächlich auch größer geworden oder ist es gleich geblieben? Wenn es gleich geblieben ist, dann kriegen wir quasi einen Alarm und dann prüfen wir manuell nochmal, hat denn tatsächlich eine Beschreibung stattgefunden oder ist irgendwas schiefgegangen und das Backup wurde, hat einen Fail gehabt, also einen Fehler und wir müssten manuell eingreifen. Daher würde ich die Variante Cloud bevorzugen. Was man beachten muss, ist, dass es eine Verschlüsselung gibt, dass ich am besten über eine VPN drauf zugreife, wenn es jetzt doch sein muss, dass ich das Ganze über eine URL mache, dass ich da eine geschützte URL habe, also nicht offen rausgehe, also hinter der HTTPS sollte dieses S auf jeden Fall auftauchen, also HTTPS. Wenn dieses S nicht da ist, dann fehlt mir da halt auch einfach schon so eine kleine Sicherheitsmaßnahme, um ja sicher zu surfen.
Mhm. Ihr bekommt bei euren Kunden dann mit, wenn Backup erfolgreich war, das taucht dann wahrscheinlich gar nicht auf, aber wenn Backup jetzt fehlgeschlagen ist, das würdet ihr mitkriegen und habt dann durch euren 24/7-Support auch die Möglichkeit, dann da jederzeit zu reagieren. Macht ihr das dann eigenverantwortlich oder muss dann der Kunde da erst wieder mit eingeholt werden? Oder ist das so ein kompletter Service, den ihr im Prinzip anbietet und sagt, wir kümmern uns drum und wenn du da Backup brauchst, ist es da?
Genau, wenn du bei uns Kunde bist, dann wird das Backup mitgemacht. Also das heißt, es liegt in unserer Verantwortung, dass es gezogen wird. Wenn jetzt ein Backup fehlgeschlagen ist und es ist zum Beispiel ein Quartalsende und wir machen wieder das volle Backup, dann kann es durchaus sein, dass ein Kunde an einem nicht so guten Standort ist, was das Internet betrifft. Also der Ausbau des Internets hat da einfach noch ein bisschen gedauert. Wir sind auf einer kleineren Leitung und wollen da jetzt 4 Terabyte über die Leitung schieben, dann ist das immer nicht so gut. Dann kriegt der Kunde von uns eine Information, dass wir doch einmal bitte in den Serverraum gehen und die Platte ziehen, die neue reinsetzen, damit wir auf jeden Fall die Sicherung haben. Das wäre dann der manuelle Schritt. Und im zweiten Schritt würden wir mit dem Kunden eine Zeit definieren, wann wir das große Backup wieder ziehen können. In der Regel ist das immer am Wochenende, weil die meisten da dann zu haben und dann nimmt eh der Traffic in dem Gebäude ab und wir können das Backup gerade dann nochmal rausschießen. Also es kommt immer drauf an, was passiert, wann passiert es und muss der Kunde uns zustimmen. Wir haben da so einen Alarmplan und wenn es kritisch ist und ein Backup ist immer kritisch, wenn ein Backup fehlschlägt, es nicht da ist, dann kann der Kunde unter Umständen wichtige Daten verlieren. Und dann kriegt der Kunde von uns auch eine Information und die Bitte um Freigabe.
Hört sich fast so ein bisschen wie so eine Leitstelle für Sicherheitstechnik an. Ich hatte mich da ja auch in den letzten Folgen Markus Norman unterhalten und er betreibt eine Leitstelle und auch da, ne, was es dann eben für Schritte gibt, was passiert, wenn und dann wird der Kunde involviert und so weiter. Das hat ja Ähnlichkeiten dann dazu. Sehr interessant. Aber wenn du jetzt sagst, das Backup, anders gefragt, kann das Backup auch die Daten und die Protokolle und so weiter, die für so eine forensische Untersuchung notwendig wären, kann allein so ein Backup das schon verändern? Wenn das jetzt zu dem Zeitpunkt anläuft, wo eigentlich die Daten geändert wurden oder die überprüft werden sollten und das Backup ist schneller, hat das schon einen Einfluss darauf?
Also die Originaldaten liegen ja immer noch vor. Das heißt, wenn das Backup
Die alten
gezogen
Daten.
wird, dann gibt es tatsächlich eine Veränderung in den Systemen, sonst könnten wir das auch nicht monitoren. Also da findet schon was statt. Und damit würde ich Daten verändern, zumindest die Daten des Backups, diese große Box, die einmal geschoben wird. Die Daten da drinne sind erstmal unverändert, dann kommt es darauf an, wo ich sie öffne oder ob ich sie zurückspiele. Da gibt es aber auch Tools, vor allen Dingen in der Forensik, wo ich einen Protokollkiller reinsetze, der einfach verhindert, dass geschrieben wird. Dafür gibt es aber die Variante, ne, 3, 2, 1, 1. Wenn wir diese fahren, sind wir immer in der gerichtswertbaren Möglichkeit, dieses Thema wieder darzustellen. Wenn ich das nicht mache und je nachdem, welche Software ich jetzt für mein Backup verwende, kann es durchaus schon zu Veränderungen kommen.
Ja, muss man ja auch beachten. Ne? Dann denkt man, ja gut, man hat ja ein
Genau.
Backup und dann ist aber das Backup der Grund dafür, warum vielleicht Sachen doch nicht mehr ausgewertet werden können.
Ja,
Ist
zu der Zentrale, also der Leitstelle. Genau das ist es. Also so ein Security Operations Center, was wir ja in diesen 6 Stunden jeweils betreiben, also diese 4 Zeitzonen mit 6 Stunden Zeitunterschied, da gibt es noch die Security Operations Center und das ist quasi eine Leitstelle. Wir kriegen keine Anrufe oder Videomaterial eingespielt, sondern bei uns sind es dann tatsächlich die Event-Logs, die Alarme melden oder das Netzwerk, Datenflüsse oder andere Compliance, die der Kunde mit uns gerne aufbauen kann, die gehen als Meldung auf. Und da wird einfach geguckt, ist es eine dringende Meldung? Also ist mir jetzt gerade ein Server abgeschmiert, dann kann man sich das vorstellen, wird es in Rot angezeigt. Oder ist es eine Information? Dann habe ich ein kleines graues visuelles Ding, was mir unten rechts in der, am Bildschirm blinkt. Und das sagt mir einfach nur, hey, da solltest du, wenn du Zeit hast, mal draufschauen.
Wenn du Zeit hast, ja. Je nach Meldung dann mal eigentlich, ne? Wie viel Zeit dann
je nach Meldung
zur Verfügung steht. Ja.
Rot, blau, grün, ne? So ein Ampelsystem. Und dann wird einfach geguckt, was passiert und wo muss ich jetzt meine Prio draufsetzen. Und der Mensch ist halt Mensch, ne? Psychologie, rot, die Warnfarbe, da guckt man halt erstmal drauf. Und wenn das dann noch blinkt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Alarm bearbeitet wird.
Und jetzt muss ich die Frage auch noch stellen, wenn ihr jetzt für die Sicherheit von euren Kunden sorgt, wie seid ihr denn abgesichert? Natürlich jetzt nicht im Detail, das wäre jetzt auch technisch viel zu tief und wir wahrscheinlich, also wir für Leute, die sich nicht mit auskennen, aber
ja.
Kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben?
Ja, gerne. Also es ist so, dass man hat eine Ein-Mann-Schleuse, wenn man die Security Operations Center betreten möchte. Also da wird schon mal geguckt. Man braucht einmal eine physische Variante, also einen Dongle, eine Karte und darauf dann einen PIN, Fingerabdruck, sonst was. Man braucht einmal Wissen, man braucht einmal einen Gegenstand, in dem ich das aufbauen kann, sogenannte Zwei-Faktor. Das Security Operations Center läuft auf Servern, die in Europa liegen, also in Deutschland und Europa. Das sind zwei Instanzen, die da laufen und die sind separat nochmal gesichert, dass nur bestimmte IP-Adressen und bestimmte Streamings darauf zugreifen können. Und den Rest ziehen wir uns tatsächlich über einen Drittanbieter, der dann beim Kunden die Daten ruft. Weil wenn der Kunde verschlüsselt wird und die Kommunikation würde in beide Richtungen funktionieren, dann wäre das eigentlich fahrlässig. Genau, wir haben ein paar Layers noch mit dazu gebaut. Wir sind auch im Hochverfügbarkeitsrahmen. Das heißt, es gibt mehrere Server, die das gleiche System am Laufen haben, synchron zueinander. Damit können wir einfach gewährleisten, dass wir rund um die Uhr die Systematik prüfen können.
Okay. Ich glaube, war jetzt erstmal ein guter Einblick. Auch wichtig, dass du jetzt, finde ich, gerade nochmal die physische Sicherheit, die hatten wir jetzt gar nicht mit im Thema, was natürlich auch ein sehr großer Punkt für IT-Security und Sicherheit der Daten darstellt. Kennt man ja aus, oder das heißt kennt man, aber wenn man mal in einem Rechenzentrum drinne war, weiß man ja auch, was da für ein Aufwand betrieben wird und mittlerweile auch schon überhaupt, um auf das Gelände von dem Rechenzentrum draufzukommen. In Frankfurt werden ja. Sprießen die ja gerade wie Pilze aus dem Boden und was man da dann an Sicherheitsmaßnahmen rundherum sieht, ist schon abgefahren, ja.
Ja, also man kann sagen, so ein SOC, also Security Operations Center, arbeitet ähnlich, ist auch strikt verboten, dass da Kundentouren oder sonst was, ist bei uns komplett untersagt, gibt's nicht. Da dürfen auch nur Leute rein und unser Personal, was die Aufgaben dafür erfüllt. Du hast vorhin noch MSP angesprochen, also die klassischen IP-Dienstleistungsthemen, die wir mit anbieten, die sitzen da gar nicht drin. Also dürfen sie nicht, warum auch? Wir haben Kunden, die sind sehr, sehr groß und die sind natürlich daran interessiert, dass die Daten nicht jeder einsehen kann. Man mag sich vorstellen, ich mache da eine Tour vom Kunden, dann kommt der Alarm rein und man sieht, welcher Kunde da noch mit dran läuft. Ist das nicht so ganz, plausibel und könnte ich auch nicht vertreten. Und das sieht man auch, wenn man bei uns auf die Seite geht. Also viele unserer Konkurrenten, die arbeiten dann mit großen Kunden zusammen, da sind auch überall die Logos zu sehen. Das machen wir nicht. Also wir sagen ganz klar, unsere Kunden, es geht keinem was an, wer unser Kunde ist. Wir sagen mal hier und da die Bereiche, aus denen wir Kunden haben, aber den Kundennamen, das Logo von den Kunden, das wird bei uns auf der Seite niemals zu sehen sein und so auch der Zutritt für Fremde ins Security Operations Center.
Finde ich gut, ja. Und dann hast du den Ball gerade schon hingespielt. Aus welchen Bereichen und bis zu welcher Größe habt ihr denn Kunden? Wenn du aber nur wenn du es erzählen willst, musst du jetzt nicht, um Gottes Willen.
Nee, hast du mal so gehört? wir haben, also Kunden kommen nahezu aus jedem Bereich, alle, die was mit IT zu tun haben. der klassische Handwerker, der seine Rechnung darüber schreibt und vielleicht auch noch ein paar CAD-Programme mit am Laufen hat, AutoCAD und Co., bis hin zum behördlichen Kunden, Kunden aus dem öffentlichen Bereich, die dann ab 2500 Mitarbeitern, der Größe bis 5000 Mitarbeiter, ein bisschen unter 5000, die wir quasi absichern. Das sind so die Bereiche, in denen wir uns bewegen. Dazwischen drin noch ein paar Architekten, Ingenieurbüros. In den Bereichen bewegen wir uns. Ne? Das Produktionsgewerbe, Manufaktur, da sind wir auch mit dabei und sichern dann quasi das Netzwerk ab von Maschine bis hin zum Cut, also zu demjenigen, der der Maschine sagt, was gemacht werden muss. Genau, also darum bewegen wir uns und fühlen uns dort auch ziemlich wohl.
Das ist wichtig, ja. Das ist wichtig, dass man auch so, ne, ein bisschen mit den Kunden eine Verbindung dann hat und sagt, okay, das, weil wenn man sagt, naja, habe ich gar nichts mit am Hut, ist ja auch immer schwierig, dann die Kommunikation mit dem Kunden. Okay. Ja, super. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir da mal das ein oder andere Thema ein bisschen vertiefen, wenn du magst. Wo man vielleicht wirklich mal so ein Mini-Ratgeber oder sowas für die ersten Schritte vielleicht mal durchgehen können. War jetzt erstmal sehr allgemein, aber auch sehr wichtige Themen, finde ich, die wahrscheinlich nicht jeder so auf dem Schirm hat. Und von daher, vielen Dank. Ich werde, weil du deine Webseite angesprochen hast, deine Webseite auch gerne in den Shownotes verlinken und die Kontaktdaten, die du da drinne haben möchtest. Und dann kann man dich kontaktieren und auf deine Dienste zurückgreifen.
Super.
Vielen Dank.
Ich danke.